beschreibt das einen Mann oder ein Pferd?
Gefühl wird jeder Fetisch bedient.
Ich wusste gar nicht, dass Männer kochen können.
Seine stolze Männlichkeit war nur zu bereit.
Das ist so ein manipulativer
Arsch. Langschwert. Robert.
Schwestern der Lust.
Ihre Brustspitzen verhärteten sich.
Dann lässt sie einfach bei der Rausschätzung stehen.
Keine Erklärung für ihr Verhalten.
Predigt deines Vaters war sehr bewegend.
Die Krone liegt wieder bei dir. Das heißt die schlimmsten Sachen.
Schundromanschmökern. Ein Podcast von den Kuchenkatzerl.
Hallo, ich bin die Ines und ich liebe Multitasking. Mhm. Deswegen bin ich auch irrsinnig schlecht darin, meine Fingernägel zu lackieren, weil immer ich mache das und dann will ich irgendwas anderes machen und dann greife ich irgendwo rein und mache ich es wieder kaputt. Aber ich finde lackierte Fingernägel auch irgendwie hübsch und dementsprechend mache ich das jetzt. Und ich würde euch das auch empfehlen. Also lackiert euch jetzt die Fingernägel und dann nehmt euch Zeit und macht wirklich mal nur eine Sache und zwar unseren Podcast hören. Nein, Spaß, ich würde es auch am Weg hören. Aber ihr habt einen schönen Tag.
In die Arbeit oder zu irgendwo. Ich grüße euch auch. Hallo, ich bin der Bernie, ihr kennt mich schon. Warum stelle ich mich vor? Entschuldigung, hi. Hi, Leute. Ich stelle euch heute wieder ein wunderbares Buch vor. Ein Buch, das ich schon sehr lange in der Warteschlange habe und das ich auch schon sehr lange hergelesen habe. Und ich war sehr nervös davor, es vorzubereiten, weil es so viel drinsteckt, dass ich gerne vorlesen möchte. Aber ich nicht wollte, dass diese Buchpräsentation 3 Stunden dauert. Deswegen habe ich mein Bestes gegeben, mich kurz zu halten.
Jetzt dauert es 2,5.
Jetzt dauert es nur 2,5 Stunden, genau. Mal schauen, wie lang die Folge wird. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger wird.
Weil der Bernie ist und ich habe ihn wirklich so lieb für so viele seiner Eigenschaften. Er hat wirklich einen ganzen Haufen ganz großartiger Eigenschaften. Aber auch sich kurz halten ist wirklich absolut keiner davon.
Aber ich finde, da bin ich schon viel besser drin geworden. Das war am Anfang noch viel katastrophaler. Ich habe am Anfang echt lange Geschichten erzählt, die keine Pointe hatten. Das ist mir schmerzhaft bewusst im Nachhinein.
Wie geht's dir bei Sprachnachrichten? Sind die dann auch 3 Minuten lang mit 5000
M's? Was heißt 3 Minuten lang? Bernie, Sprachnachrichten sind 15 Minuten lang.
Ja.
Boah, ich bin so froh über diese doppelte Geschwindigkeit-Option bei Sprachnachrichten.
Ja. Das Ding ist, ich rede sehr schnell. Das heißt, es wird dann langsam unkenntlich. Aber ich verliere mich ein bisschen in den Themen, das stimmt schon.
Ich höre es mal auf 1,5 an.
Ja, 1,5 geht noch, finde ich auch. Na gut. That aside, wir haben ein wunderbares Tonstudio. Wir haben ein wunderschönes kleines Podcaststudio. Und darüber ist ein Tonstudio. Und heute übt schon seit Stunden oben irgendeine Band. Keine Ahnung, wer sie sind. Aber sie sind sehr laut. Und ihr werdet das im Hintergrund öfter hören. Versucht es einfach zu ignorieren, I guess.
Oder lasst sich ein bisschen reinfallen.
Ja, voll. Vielleicht finden wir heraus, wer es ist. Und wenn es euch wirklich gut gefällt, dann können wir sie ja verlinken.
Kostenlose Background-Musik.
Ja, voll. Das nehmen wir. Hoffentlich verklagen sie uns nicht. Gut, ich stelle euch heute ein Buch vor von einem Autoren, mit dem ich schon sehr lange liebäugle. Und zwar dem Stefan Schenkel. Stefan Schenkel ist ein deutscher Autor.
Und selbsternannter Wunderautor.
Mhm. Er ist 1980 geboren, also heute 45 Jahre alt und wohnt in Würzburg oder ist in Würzburg aufgewachsen. Inzwischen lebt er in Köln und verdient sein Geld als Schriftsteller. Und ich habe euch ein wunderbares Bild von ihm mitgebracht.
Ich mag ihn.
Das ist der Stefan Schenkel.
Er schaut aus wie ein Darsteller von einer Soap Opera.
Ja. Ich finde, er schaut jünger aus als 45.
Also auf diesem Foto ist er wahrscheinlich auch einfach jünger als 45. Ich finde, er schaut aus, als ob er voll gern auf der Akademie der Bildenden Künste studieren möchte. Oder was gemacht hat. Ich finde wirklich, er schaut aus wie, also oder?
Ja, total. Er sagt auch regelmäßig, er hätte auch Model werden können, aber das war ihm zu anspruchsvoll.
Ah, okay.
Mhm. Ich wollte gerade auch sagen, er schaut ein bisschen aus wie jemanden, den ich, wenn ich ihn sehen würde, dann, also wenn ich ihn Dating-App sehen wird, auf jeden Fall nach rechts wischen wird.
Ja. Stefan Schenkel hat eine wunderbare Website und da sind schon einige Tatsachen über ihn gelistet. Da steht beispielsweise, Stefan Schenkel ist der anerkannt produktivste Schriftsteller weltweit. Anzahl der Werke, die der für seine einzigartige Produktivität berühmte Schriftsteller Stefan Schenkel bereits schrieb, stand 10. Januar 2025, also gestern, 135 Romane, 5100 Erzählungen und Kurzgeschichten, 150 Theaterstücke und 16.000 Gedichte.
Wer hat ihn anerkannt?
Das frage ich mich auch.
Er sich selber und es glaubt halt zumindest eine Person an ihn und das finde ich sehr, sehr schön.
Und zwar er selbst.
Ja. Mein Papa sagt immer, wenn jeder sich selbst lustig findet, dann wird auch jeder lustig gefunden. Dann sagt er auch zu mir, Ines, wenn deine Witze keiner versteht, dann sind es keine Witze. Aber das sollte man entscheiden.
Ja, es gibt gar nicht so viele Informationen über seine private Person online. Alle Fotos und alle Infos beziehe ich aus einem Interview mit der Zeitschrift Würzburg erleben aus dem Oktober 2019. Ja, und von seiner Website.
Ja, der hat auch einfach keine eigene Person, weil er die ganze Zeit irgendwas schreibt.
Das auf der einen Seite. Und er gibt auch preis, dass er mit Social Media überhaupt nichts am Hut hat und dass er da überhaupt keinen Bock drauf hat und deswegen auch kein Internet zu Hause hat. Und ich finde, das sieht man auch ein bisschen an seiner Website. Wenn man die nämlich aufmacht, dann schaut das Ganze so aus.
Oh Gott.
Ich liebe die. Diese Website schaut aus, als wäre sie einfach direkt aus 1998.
Ja. Und da steht, ich schwöre bei meinem Leben, dass ich eines Tages als der beste und bedeutendste Schriftsteller der ewigen Weltliteratur gelten werde. Zitat Stefan Schenkel.
Ich mag irgendwie diese Kunstfigur, die er um sich erschafft. Mhm. Das ist ja ganz klar, dass das nicht sein Ernst ist. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich finde es gut.
Ich finde es absolut großartig. Ich bin ein Riesenfan. Ja, und dann gibt es auch so ein News-Tag und da steht beispielsweise, der 135. Roman wurde fertiggestellt. Wunderautor Stefan Schenkel zelebriert am 26. Dezember 2024 die Vollendung seines inzwischen 135. Romans. Das neueste Werk des Meisters trägt den Titel »Das Frauenschiff«. Ist mit sprachmelodischer Ästhetik verfasst und streift alle Genres von psychologischen Entwicklungsroman über Abenteuer, Fantasy und Sadomaso.
Gute Mischung.
Finde ich auch.
Ich hoffe auch so sehr, dass wir dann auf dieser Website erwähnt werden, damit er sich so damit schmücken kann, dass ein hochrenommierter Podcast ihn auch behandelt hat.
Oh. Okay, hochrenommiert, lol.
Ich möchte kurz daran erinnern, wie diese Website ausschaut. Glaubst du wirklich, dass er die updatet?
Genau, deswegen will ich draufkommen.
Also er hat sie zumindest am 26. Dezember 2024 abgedatet, als er das Frauenschiff fertig geschrieben hat.
Na gut.
Er ist auch ein sehr vielseitiger Autor. Ich habe ein paar meiner Lieblingscovers mitgebracht. Er hat, wie schon gesagt, 135 zur Auswahl. Aber ich habe nur ein bisschen durchgescrollt und bin am besten hängen geblieben beim Triceratops-Kämpfer.
Wow, das kenne ich schon, das haben wir schon mal gemeinsam angeschaut, Bernd, ich liebe es auch. Es schaut aus wie ein Hinweisschild für die Dinosaurier-Apokalypse. Es ist wirklich so knallgelber Hintergrund, oben rote Balken, wo Stefan Schenkel drauf ist und dann einfach wirklich so die Silhouetten von einem Dinosaurier und einem Menschen.
Mhm. Und dann der Apfel stammt nicht weit vom Baum.
Auch auf diesem befindet sich ein Dinosaurier. Das ist voll schön. Kannst du mir ein bisschen näher geben? Du weißt, ich sehe nicht so gut. Mhm.
Schon wieder deine Brille nicht auf. Es geht um eine Ahnenforscherin und deswegen ist ein Stammbaum da.
Ja, voll mit lauter so kleinen Täfelchen, die noch nicht befüllt sind und drunter einfach dieser Dinosaurier. Außerdem hat er eine sehr, zumindest bei den ersten zwei Werken, eine sehr durchgängige Schriftart, die er wählt. Mhm. Schaut aus wie das Erste, was er einem vorschlägt, wenn man Word aufmacht. und ja, das dritte Buch.
Das dritte Buch,
ja.
Der Reichspapagei.
Das finde ich noch irgendwo am schönsten. Das ist tatsächlich einfach ein mit Wassermalfarbe gemalter Papagei auf einem schwarzen Hintergrund. Die Schrift ist ein bisschen wild.
Die Schrift ist wild, weil er wechselt ab zwischen den Farben. Es ist so ein Buchstabe gelb, einer blau, einer grün, einer rot, einer grün. Mhm. Und es ist halt wirklich, als hätte es ein Kind gemacht.
Ja, oder jemand, der Farbenblindheit testet.
Ach so, der hat es einfach nicht gesehen, dass das unterschiedliche Farben sind. Ach so, na gut, ja.
Das kann schon sein. Ja, aber ich habe ein bisschen in diese Bücher auch reingelesen, in die Klappentexte und habe mir gedacht, hört sich alles extrem lustig an.
Weißt du nicht mehr, wir haben das mal gemeinsam gemacht, dass, als wir Stefan Schenkel entdeckt haben. Mhm. Da haben wir schon mal auf seiner Website durchgeschaut und haben uns alles vorgestern im Training gelacht, weil es alles so gut geklungen hat.
Mhm, also ich werde von dem sicher noch einige Sachen vorstellen. Ich bin ein großer Fan. Es gibt noch auf der News-Seite von seiner Website gibt's auch was, was ich irgendwie sehr schön finde und das ist Lesungen. Und da kündigt er so an, so ja, Anfang Januar gibt es Lesungen in Köln, in Remscheid, in Dortmund. Und dann steht ganz unten, hinzu kommen Lesungen in Schulen, Seniorenheimen, Hotels, bei Feiern und Festen etc. sowie spontane Lesungen an allen denkbaren Plätzen. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass diese Person aufsteht in der Früh und sagt, okay, ich gehe jetzt in den Park und mache dort eine Lesung mit dem Buch, was er gerade schreibt und liest dann einfach Sachen vor fremden Leuten. Das fände ich ganz großartig.
Ich finde es super, vielleicht sollte man mal einen Brief schreiben und ihn einladen. Vielleicht organisiere mal eine kleine Lesung in Wien. Ich habe noch keine Ahnung, was er schreibt, aber ich bin jetzt schon ein Fan von seinem Auftreten und seiner Website und seinem Klappentext, weil den habe ich euch mal vorgelesen, auch in einem TikTok- und Instagram-Reel. Genau, also vielleicht laden wir ihn ein.
Ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, es sollte jemand von euch heiraten, ich den einfach buche für die Hochzeit.
Boah.
Was macht er dann als Autor bei der Hochzeit?
Eine Lesung geben.
Nein. Er ist der Officiant. Er soll die Trauung machen.
Der Trauredner.
Cool.
Toll.
Aber er spricht sehr schön und er kann schon gut mit Worten umgehen. Das kann man auch ein bisschen literarisch, gibt es mehr her als die meisten Bücher, die
er ist bei meiner Hochzeit und der Katzenmann von dem MQ-Plakat.
Aber nicht nur als Trauredner, sondern auch als Designer der Hochzeitseinladungen.
Nein.
Nein, die machen wir selber mit Hilfe von dem automatischen, generative Füllungstool.
Generative Füllung auf Photoshop, mega. Und gibt man einen so, füge eine Burg hinzu und dann kriegt man ganz wilde Sachen. Urschön. Ja. Okay, wie auch immer, hüpfen wir ins Buch, Bernhard.
Hüpfen wir ins Buch. Das Buch, das ich euch heute vorstelle, ist die vierte Romanze. Es ist sein 12. Roman und er ist 2018 entschieden. Wenn wir jetzt ein bisschen durchrechnen, erschienen. Dann kommen wir drauf. Erschienen. Ja. Und wenn wir jetzt ein bisschen durchrechnen, kommen wir drauf, dass er in den letzten 5 Jahren über 100 Bücher geschrieben haben muss.
Ja, wenn er so schnell schreibt wie wir, dann geht sich das eh aus.
Ja, ich habe auch dann so nachgeschaut, weil das letzte Buch, das er vollendet hat, Roman 135, war das Frauenschiff. Das war der 24. Dezember. Und aber Ende November hat er den Roman davor schon fertig gemacht. Das heißt, das ist wirklich eine Sache, die produziert er auf Fließband. Und ich finde das irgendwie sehr schön.
Quantität, Quantität, Quantität.
Natürlich, irgendwas wird schon bicken bleiben. Die vierte Romanze ist bei mir bicken bleiben und wir starten direkt ins Buch.
Darf ich das Cover noch beschreiben?
Entschuldigung. Muss man auch ehrlich dazu sagen, seit ewiger Zeit ist es mal wieder ein analoges Cover, das wir vor uns haben.
Also ich freue mich voll, euch das zu beschreiben. Also wir sehen eine idyllische Insel mit ganz vielen Blumen. Es ist extrem schön. Hinten sehen wir eine Villa, die so Efeu und Blumen überwachsen ist. Und dahinter sehen wir eine riesige Explosion und davor ein weißes Pferd.
Ich glaube, es ist ein Einhorn.
Es ist kein Einhorn. Wir sagen immer, es ist ein Einhorn, aber das Ding hat halt einfach kein Horn.
Das stimmt.
Es ist ein weißes Pferd.
Aber vielleicht siehst du das Horn einfach nicht. Vielleicht.
Es ist ein Einhorn mit einem unsichtbaren Horn.
Oder es geht so seitlich weg. Diese Seite ist verdeckt. Es ist einfach ein atypisches Einhorn. Habt ihr je ein Einhorn gesehen?
Nein.
Na, woher sollt ihr dann wissen, dass dieses Horn auch auf dem Schädel des Pferdes?
Alles Vorurteile.
Ja.
Und ich finde es sehr schön, dass wir diesen Podcast haben, um mit Vorurteilen zu brechen. Gut. Also, wir treffen unsere Hauptcharakterin Fiona Forelli. Sie fährt auf eine kleine malerische Insel, um einen Urlaub zu machen und dort den nächsten Roman zu schreiben. Sie ist nämlich Schundroman-Autorin.
Sie ist wie wir.
Ja. Nur scheinbar verdient sie damit hauptberuflicher Geld und sagt wirklich, ich bin Schnulzenautorin, das Shit. Ist mein Job. Sie ist, was wir gerne wären.
Sie macht kein Minus mit ihrem Projekt.
Ja, wahrscheinlich.
Lass uns sein wie Fiona.
Und sie fährt dafür auf eine kleine malerische Insel, wo sie schon früher mal mit ihrer Mutter war. Das ist aber nicht ihre einzige Intention, sie hätte auch gerne ein paar Liebesspiele auf dieser Insel und würde sich gern von den Inselmännern auf Händen tragen lassen und vielleicht auch in ihr die Gefühle der Liebe entfachen, die sie so gerne in ihren Erotikromanen in die Personen reindichtet.
Okay, ich möchte jetzt kurz was dazu sagen. Also ich finde es gut für sie und dass sie weiß, was sie will, finde ich absolut großartig und gönne ihr im Urlaub. Aber ich bin nicht sicher, ob sie wirklich nach Liebe sucht, wenn sie explizit nach vielen Männern auf einmal. Und obwohl, wenn sie Poli ist, dann vielleicht schon. Was weiß ich. Okay, ich nehme das zurück. Viel Spaß auf dieser Insel. Ja. Aber es ist auch in Ordnung, wenn sie nur ein bisschen ihrer körperlichen Lust nachgehen möchte. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn sie da ein bisschen das rein romantisieren will, um das dann in ihren Büchern zu verpacken.
Sie will nur ein Buch schreiben, oder?
Sie möchte nur ein Buch schreiben,
find ja. Finde ich schwach. Ganz ehrlich, wo ist die Ambition nach Quantität?
Verständlich.
Außer es ist so ein 3-Tages-Urlaub. Dann
ja, ist ein bisschen länger. Naja. Aber diese Männer lassen auf jeden Fall nicht lange auf sie warten. Sie wird am Flughafen abgeholt und da stellt sich der Erste schon vor. Er sagt, ich, Dr. Mortibald Cannoncastle.
Liebt den Namen.
Der sehr gebildete und belesene Hausverwalter ihres Anwesens auf der Insel, heißt es sie, Fiona Forelli, herzlich willkommen.
Ich wurde noch nie im Urlaub so abgeholt.
Ja, ich leider auch nicht.
Jetzt.
Wenn du magst, kann ich dich das nächste Mal so vom Zug abholen.
Ja.
Ich kann mir auch einen Schnauzbart aufkleben, wenn du magst.
Unbedingt.
Ja, steht noch, begrüßte ein niveauvoller Herr die Schnulzenschreiberin mit einem übertriebenen Handkuss. Kannst du ihr auch einen Handkuss geben, wenn das passiert?
Sicher, cool.
Da steht dann noch in dem Buch, es wirkt, als wäre er genau der richtige Mann für Fiona, allerdings hinkte er auf einem Bein.
Ja, ich finde das gut.
Ja.
Also ich finde, er ist ein toll gezeichneter Charakter, er ist gebildet, er drückt sich toll aus. Ich finde ihn ein bisschen steif bis jetzt, aber was weiß ich schon, Hausverwalter hinkt.
Ich finde das allerdings ein bisschen schwach. Warum ist das Hinken jetzt so schlimm?
Ist keine Kritik, ist nur so ein Beisatz.
Ja,
alles. Er ist perfekt und er hinkt. Ja.
Sie will nur, dass wir das auch wissen, ja?
Jetzt weiß ich es, finde es gut. Bin so gespannt, ob er mein Liebling wird. Ich glaube schon.
Er hinkt in dein Herz.
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon, dass er dein Liebling wird.
Wirklich?
Ja. Er fährt sie mit seinem Cabriolet um die Insel und erzählt...
Er hat ein Cabriolet.
Er erzählt den ein oder anderen historischen Schwank über die Insel, über die Küsten, über die Berge. Und in Fionas Augen wird das gleich alles viel beseelter und viel schöner. Sie fahren auch bei einem Tennisplatz vorbei und dabei sieht sie einen weiß gekleideten und sportiven Mann, der mit viel Eleganz und Esprit Bälle über das Netz spielt.
Ja, hast recht, das ist nicht mein Liebling.
Ja. Sie macht eine mentale Notiz, dass sie auf jeden Fall Tennisstunden nehmen möchte und sie fahren weiter. Und noch im Auto fragt sie auch, gibt's eigentlich noch diesen hotten Gärtner, der damals meiner Mutter den Kopf verdreht hat, als wir das letzte Mal da waren?
Spoilt, okay.
Und der Martipal sagt, nein, nicht mehr. Inzwischen hat die Arbeit im Garten des Hauses Julios Sohn Javier übernommen. Er ist ein starker junger Mann, der etwa in ihrem Alter sein dürfte. Und da haben wir sie schon, unsere drei Liebhaber.
Okay, können wir bitte fahren, wie die anderen zwei heißen, weil ich finde, dass der eine Mortibald heißt. Es fängt schon gut an, die anderen zwei haben sicher auch klasse Namen.
Ja, Mortibald Cannoncastle ist unser eleganter Hausverwalter.
Können wir nur Morty nennen, sonst merke ich mir das nicht.
Morty passt super.
Morty.
Unser Tennislehrer heißt Sebastiano Hecht.
Sebi, okay.
Ja. Und der Gärtner bekommt leider keinen Nachnamen, das ist nur Javier.
Javier.
Javier, der Gärtner.
Der Sohn des Julius. Julius. Julius Sohn Javier. Ja.
Okay.
Aber nennen wir ihn?
Javier, oder magst du ihm auch einen Spitznamen geben oder Javi. Geht das? Javi. Unser Javi.
Sorry fürs Reinreden die ganze Zeit.
Kein Stress. Dafür bist du da.
Nennen wir zwei stereotypische Gärtnernamen und du bekommst Julio und Javier.
Ja?
Ja.
Ah, nein, ich finde Mortibald am besten. Mortibald ist so ein seltsamer Name, 12 von 10.
Ja, ich finde, ja.
Mortibald
ist ein bisschen älter. Er arbeitet anscheinend ja schon länger dort, oder?
Der ja, ist Doktor.
Cool.
Ja, ich habe ja gewusst, dass du den magst.
Maja ist wirklich mein Liebling, auch wenn er dann so über die Insel fährt mit seinem Cabriolet und dann redet er irgendwie über so, über die Schönheit von dieser Insel und da hätte er mich auch schon.
Ja, man merkt auch definitiv in dem Buch, dass es der Liebling vom Autoren ist, weil er die meisten Dating-Szenen und so weiter mit ihm schreibt. Aber ich glaube, das ist einfach auch seine Person, die einfach gerne sehr viel preisgibt und sehr viel redet. Und das ist natürlich das Geschichtenerzählen, das liegt unserem Autoren. Deswegen.
Du meinst, er hat sich selber ein bisschen reingeschrieben in den Morty?
Vielleicht, ja.
Morty Schenkel.
Voll ja. Schön.
Sie kommen dann auf jeden Fall beim Ferienhaus an. Und sie sieht dieses prunkvolle Anwesen und flaniert durch die Hallen in den Garten, wo eben der Gärtner, von dem wir gerade gesprochen haben, ihr über den Weg läuft. Er ist natürlich ein unglaublich muskulöser Adonis. Er trägt ein grünes Unterhemd, das ihm ein bisschen zu klein ist scheinbar. Er hat einen Bart und eine unglaublich raue, maskuline Haut und männliche Hände. Und er ist außerdem immer ein bisschen schmutzig. Er ist immer ein bisschen schmutzig.
Aha.
Aber er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Und er sagt dann, und das eigentlich habe ich das jetzt nur reingenommen, damit ich diesen Satz vorlesen kann, ich freue mich darauf, sie näher kennenzulernen, verkündete Javier und streichelte das Blatt des Rhododendrons auf eine Art und Weise, dass der Schnulzenfreundin ein eiskalter Schauer den Rücken hinablief.
Cool.
Ja,
das. Rhododendron Padding.
Das habe ich irgendwie gespürt. Da ist bei mir was angekommen. Genau, sie zieht sich daraufhin zurück und packt ihr Diktiergerät aus, um ihre frischen Eindrücke gleich direkt zu verarbeiten. Aber es fällt ihr sehr schwer, sich zu konzentrieren. Und da finde ich, ist irgendwie auch ein ganz netter Absatz, wo der Autor kurz beschreibt. Ja, irgendwann ertappte sie sich in einem sehr tiefen Träumen und dabei hatte sie einen Roman, zumindest eine Schnulze, zu Papier bringen wollen. Genau diese verträumte Stimmung jedoch mochte besser zu ihrer Arbeit passen als eine arbeitsame. Ja, der erste Tag geht zu Ende. Wir haben bereits unsere Romanzen kennengelernt und jetzt in den nächsten paar Seiten und nächsten paar Tagen hat sie ganz viele Dates mit diesen Männern.
Wie passiert das? Ist sie so aktiv, geht sie auf die Männer zu und sagt so, hey, ich finde dich ganz hot oder ganz cute, geh mal einen Kaffee trinken? Oder ist es eher von den Männern ausgehend? Und wenn die da alle in der Nähe von diesem Haus arbeiten, kriegen die das mit, dass sie das parallel fahren? Ist ihnen das egal? Finden sie es gut?
Also wir haben keine Meinung dazu über dieses Paralleldating, ob die das alle gut finden. Es wirkt aber ein bisschen wie eine einstudierte Masche, wenn ich ehrlich bin.
Also du meinst, da kommen immer junge, hübsche, tolle Frauen auf diese Insel und leben in diesem Haus und die drei wissen schon ganz genau, was zu tun ist, damit sie alle ein Stück vom Kuchen abkriegen.
Genau, so wirkt es ein bisschen auf mich, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen kommen jetzt ein paar Dates. Es schaut folgendermaßen aus. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt ein nettes kleines Format, das heißt Rate a Date und ich werde euch die Top-Dates vorstellen, die sie mit unseren wunderbaren Herren hat und ihr könnt mir danach sagen, wie es euch gehen würde nach diesem Date.
Okay, super, ja.
Zuerst haben wir ein nettes Date mit Sebastiano Hecht, weil es dich ja scheinbar sehr interessiert. Genau.
Dennis.
Sie hat gefragt, den Morty, hat sie gefragt, ob sie den Tennislehrer kennt, weil sie würde gerne Stunden nehmen und er hat das für sie organisiert. Also am nächsten Tag in der Früh gleich steht sie auf, macht sich ein wunderschönes Frühstück, schaut währenddessen dem Gärtner beim Arbeiten zu. Oh, er ist so heiß. Und dann wird sie gefahren zum Tennisunterricht. Da möchte ich euch einen Absatz vorlesen. Der Tennislehrer verkörperte schlicht und einfach die gesamte Bandbreite von Eleganz und Geschicklichkeit, Sportlichkeit, Stärke und ehrenhaften Charakter. Worauf er sich bei ihr vorstellt, ebenso wie der Morty mit: Ich bin Sebastian Hecht, ihr charmanter und sportiver Tennislehrer und voller Vorfreude, Sie, meine neue Schülerin, kennenzulernen.
Das ist jetzt wirklich eine Masche. Ich meine, so stellt sich kein Mensch vor.
Ich habe gesagt, das wirkt ein bisschen aufgesetzt. Aber ich finde schön, dass Sie alle Ihre Eigenschaften kennen.
Okay. Was sind deine?
Meine?
Ja, schnell. 3, 2, 1,
hallo, ich bin eine Bernie und kann nicht schnell zum Punkt kommen. Und ich werde nervös, wenn ich Sachen vorlesen muss. Das sind die ersten, die mir gerade anfallen. Aber sonst bin ich auch gut im Tanzen.
Meine Eigenschaften: sarkastisch, kreativ, charmant.
Oh, was sind deine?
Hallo, ich bin die Ines und ich bin ihre Kreativkäse, aber absolut verpeilte neue Fotografielehrerin.
Das war so gut.
Verdammt, warum kannst du das immer so gut?
David. Um zum Date zurückzukommen, das war kein Date, das war eine Dienstleistung.
Ja, absolut.
Nein, das passiert ja, noch einiges.
Weiß
ja.
Er auch davon?
Ja.
Okay.
Sebastian zeigt ihr, wie man den Schläger hält und legt seine starken Arme um sie. Sie vergisst währenddessen regelmäßig den Schläger zu halten, weil sie so abgelenkt ist von dem tollen Eau de Toilette, das er trägt. Und dann gibt es auch einen schönen Absatz in dem Buch, wo steht: Was auch immer dies für eine Trainingseinheit gewesen sein mochte, Klammer auf, Fiona fühlte sich aber immerhin glücklich, ohne ihre Fähigkeit im Tennisspiel wirklich verbessert zu haben, Klammer zu, glaubte man sich eine Belohnung verdient zu haben und der sportlich duftende Tennislehrer lud die Schnulzenschreiberin noch zu einer Tour mit einem Besuch einer Eisdiele ein.
Okay.
Jetzt ist es ein Date.
Jetzt ist es ein Date, das stimmt.
Das ist auch ein bisschen dieses Machtverhältnis gebrochen.
Sie kann den Schläger nicht halten, weil er so gut riecht.
Ich kann es schon verstehen, dass sie abgelenkt ist.
Abgelenkt, aber den Schläger halten.
Entschuldigung, Chef, du hältst den Schläger und dann kommen da so Hände und die sind dann da überall und dann wirklich.
Aber eigentlich, wie oft kann man dann wirklich einen Schläger fallen lassen, bevor der dir nicht vorkommt, so ein kompletter Volltrottel?
Steht da drin, dass sie sich nicht vorkommen in Volltrottel?
Stimmt, das wird nicht das Gegenteil behauptet.
Nach dem vierten Mal fallen lassen, denke ich mir so, oh, der Schwindliche, greift zu, ich weiß nicht.
Ja, sie fahren dann zur Eisdiele und Fiona fällt auf, dass er tatsächlich nur im Schritttempo fahren kann. Also er fährt nur sehr langsam und bricht ihn darauf an und sagt, ich habe ihnen tatsächlich einen waghalsigeren Fahrstil zugetraut. Und dann hat er einen kleinen Offenbarungsmoment, wo er sagt, ja, meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben und zwar genau an diesen Klippen und deswegen kann ich hier nicht schneller fahren. Und meine Schwester hat erst heute Morgen wieder frische Blumen an die Stelle gelegt. Du kannst sie da vorne sehen. Das macht sie jeden Tag.
Schritttempo schon hart.
Ja. Vor allem, ich weiß nicht, wie groß die Insel ist und wie lang der Weg dann ist, wie lang dieses Date dann ist.
Sebi, danke für deine Ehrlichkeiten, dass du das einfach teilst. Das finde ich sehr schön.
Ja, aber das habe ich auch sehr schön gefunden. Aber es geht noch weiter. Er sagt dann, ich selbst fahre hier auch oft schnell, aber nicht, wenn ich eine nette und kluge und so attraktive Beifahrerin habe, die es zu schützen gilt.
Okay, jetzt hat er wieder verloren bei mir. Ich dachte, hey, voll ehrlich, er ist da immer langsam unterwegs, weil er einfach so tief in ihm drin sitzt, das Trauma, was verständlich ist. Aber dass er jetzt nur langsam fährt, weil sie da ist und sie ja eine schwache, beschützenswerte Frau ist, finde ich schon wieder kacke.
Ich finde, wir lernen jetzt noch ganz viel über ihn. Ich werde ein paar Sätze vorlesen, die mich irgendwie sehr berührt haben. Mit dem Erbe aufgewachsen zu sein, gab meine Schwester und mir eine große Unabhängigkeit, viel Reichtum, aber doch fehlte die Geborgenheit eines Elternhauses. So etwas führt zu einem Leben, in dem man ständig ein Zuhause suchen muss und es führte bei mir zu vielen Reisen, vielen wechselnden Bekanntschaften mit berühmten Persönlichkeiten, dem Besuch vieler unpersönlicher Flirtkurse, zu vielen Affären mit weltoffenen Frauen, aber oftmals mit dem Gefühl der Einsamkeit. Und so bin ich nach meinen Weltreisen auch immer wieder her zurückgekehrt, um etwas zu suchen, was ich in jungen Jahren hier verloren habe.
Mit Flirtkurs meinte da schon die Tendenz zu flirten und nicht Flirten für Fortgeschrittene, oder?
Ich bin mir nicht sicher. In meinem Kopf war es ein Flirtkurs, wo man hingeht und flirten lernt. Du hast schon recht, Flirtkurse in dem Sinn ergibt viel mehr Sinn.
Aber ich fände es auch irgendwie nett, dass er so Flirtkurse mit so zwei ECTS besucht.
Nein, also wenn er Flirtkurse schreibt, dann meint er damit, er hat sich irgendwie eingeschrieben beim Pickup-Artist. Das ist viel weniger romantisch, als wir das jetzt lesen.
Ja, magst du ihn?
Nein.
Überrascht mich.
Ich weiß nicht, auch das ist jetzt dieses, na.
Es wirkt halt schon wieder so einstudiert.
Ja, und jetzt, ich habe so viele Affären gehabt mit so vielen Frauen und ich kenne so viele Prominente, aber jetzt bin ich mit dir und nur du bist wichtig und du bist so schützenswert und toll und ich weiß nicht, es ist so aufgesetzt.
Und du bist anders als
ja,
alle anderen.
Ja, eben genau das. Nix.
Ja. Sie gehen danach auf jeden Fall ein Eis essen und alles scheint perfekt, doch dann unterbricht eine Frau ihr Date und Sebastiano steht auf und sagt, darf ich euch einander vorstellen? Das hier ist Graziella Hecht, meine gut aussehende, freundliche, aber bisweilen nachtragende und rachsüchtige Schwester.
Ich wäre so hart, wenn ich so vorstellen.
Und das hier ist Fiona Forelli, die zu Gast auf unserer wunderschönen Insel weilt, um einen Liebesroman zu verfassen. Angenehm, meinte Fiona zunächst.
Sie ist das gewohnt, dass es so vorgestellt wird.
Und die sagt dann einfach, die Graziella sagt dann, von wegen angenehm, wir kennen uns, weil du, kleine Zicke, damals als Kind schon auf der Insel gewesen bist, ja? Du hast mir damals, als wir am Strand bei den Höhlen miteinander gespielt haben, mein Armkettchen gestohlen. Das hat mir alles bedeutet, weil es war das letzte Geschenk meiner Mutter, bevor sie gestorben ist. Ich verbiete dir den Umgang mit meinem Bruder.
Das, ah ja.
Aber du hast das gerade so schön gelesen. Du warst gerade Graziella. Ja, ich hab
sie schon sehr gespürt als Charakter. Sie ist sehr, sehr dramatisch und nachtragend. Sie versuchte, etwas dazu zu sagen, aber Graziella spie Gift und spie Galle. Und so ergriff Fiona lieber die Flucht. Zu Fuß die Küstenstraße ansteuernd, die für manche ein so schreckliches Schicksal bereitgestellt hatte und welche aber noch ein bezaubernder Pfad mit einem bildhübschen Ausblick auf das Meer, das sich Welle um Welle immer von Neuem erfand, Vergangenheiten verschluckte und niemanden je etwas nachtrug.
Okay, also sie ist jetzt einfach aufgesprungen und weglaufen und sie geht jetzt zu Fuß heim.
Ja.
Aber sie ist eh nicht schneller zu Hause, weil er ist auch in Schrittgeschwindigkeit gefahren.
Nur vom Tennisplatz. Am Tennisplatz wurde sie ja gefahren vom Morty.
Stimmt.
Also könnte schon sein, dass Waldheim ist.
So, rate a date. Wir werden ganz kurz rekapitulieren. Tennisstunde mit gut riechendem Mann, danach Eis essen. Wir brauchen sehr lange zu dealen, weil er fährt im Schritttempo. Danach kommt die nachtragende Schwester. Und er macht dir eine Szene, lässt sich nicht beruhigen und du gehst zu Fuß heim.
Ich habe schon schlimmere Dates
gehabt. Ich wollte schon sagen, stabile 8 von 10.
Olfaktorisch gut, bisschen Drama. Das Backstory wurde ein bisschen aufgearbeitet.
Ich könnte natürlich jetzt was total Absurdes sagen, ja, aber ich werde es so, ich werde jetzt werd versuchen, es ehrlich zu raten und ich würde sagen, das ist eine 4 von 10, weil es ist so, 5 ist so grundsolide, kann man wiederholen, muss man aber nicht und 4 ist was, das kann für mich vielleicht gute Sachen gehabt, aber insgesamt wird man es nicht wiederholen. Und mit diesem Ausgang, mit dem Ende würde ich es nicht wiederholen, aber es kann, aber ja.
Ohne den Ausgang? Wenn es einfach nur Eis essen und dann fahre ich mich heim in Schritttempo?
Dann wäre es sicher so 6 von 10 gewesen. Ja,
kann man schon nochmal machen.
Ja, voll.
Okay.
Besonders, wenn er so gut riecht und sich so gut angreift.
Ah, da hat er einen Softspot.
Ja.
Ja, okay. Zweites Date.
Magst du es auch noch bewerten? Oder gehst du
na,
mit mir?
Na, ähnliche. Ich würde sogar eine 5 geben, weil er kann ja prinzipiell nichts dafür, dass die Schwester so einen Boscher hat. Gut, die Vorstellung war ein bisschen weird, aber dass sie dann so Drama macht, dafür kann er nichts.
Also es werden ja alle gleich mit ihren Eigenschaften vorgestellt. Vielleicht ist es einfach was Kulturelles auf dieser Insel. Wir wissen ja nicht, fix, wo wir sind.
Wirklich, ja.
Zweites Date. Dr. Montibald Cannoncastle.
Endlich.
Unser belesener Hausverwalter lädt sie zu einem Glas hiesiger Ziegenmilch auf die Veranda ein, nachdem sie zurück ist. Warum bist du da jetzt nicht begeistert?
Ziegenmilch?
Ziegenmilch.
Können Sie nicht irgendwie...
Eine Delikatesse.
Rotwein trinken?
Hiesigen Rotwein auf der Veranda. Ich sehe schon ein ganz weiches Gesicht auf einmal. Genau, und dann haben wir so ein paar Gedanken von unserer Hauptcharakterin. Auch wenn sie sich körperlich noch nicht so wirklich nahe kommen, weil sie einfach nur dastehen und reden und er ganz viel erzählt, denkt sie sich Folgendes. Dennoch wirkte die Tiefe des Gespräches durchaus so, als wäre es bereits eine Affäre des Geistes zumindest. Und in den feinen Komplimenten und im oft abstrakten Schwelgen eine solche mit romantischen Untertönen. Sie reden bis tief in die Nacht und enden dann auf einer gut gepolsterten Bank unter einer Decke gemeinsam. Ganz oft erzählt er Geschichten und sie schweift so ein bisschen ab und merkt, dass sie ein bisschen einschläft und schläft dann so kurz auf seiner Schulter und dann wacht sie wieder auf und dann ist wieder so, ah, na, da bin ich wieder, ich habe die Geschichte voll gehört.
Sie sitzen einfach gemeinsam zugedeckt da und er erzählt ihr Sachen.
Während sie Ziegenmilch trinken.
Rotwein trinken.
Ja. Ich finde sogar den Ziegenmilch-Aspekt eigentlich ganz nett, weil er will sie halt nicht so rumkriegen und diesen Alkohol ausnutzen.
Sie trinken alkoholfreien Rotwein.
Oder eine Haselnussmilch oder so.
Mhm. Kakao.
Genau. Und sie begeben sich dann aber separat in ihre Gemächer und schlafen relativ spät. Am nächsten Tag frühstücken sie dann gemeinsam und er sagt dann so, hey, was... Ich zeige dir jetzt noch eine Stelle. Wir gehen jetzt die Küste entlang und da oben ist ein Leuchtturm. Und dann schauen wir uns beim Küstenspaziergang am Leuchtturm oben den Sonnenaufgang an. Und dann gibt es einen Absatz, den ich wieder vorlesen möchte. Als die vier Füße zweier einander schätzender und womöglich tatsächlich liebender Menschen steile Stufe um steile Stufe überwanden, um die beiden Augenpaare auf dem höchsten Punkt dieser romantisch-pittoresken Gegend zu hieven, da war Fiona mehr als klar, dass sie sich inmitten eines unvergesslichen Tages befand. Und kein noch so gedehntes Jahrzehnt würde Erinnerung an das drüben kennen, was nun mit dem Ausblick auf diese brachial wollüstigen Fluten der engen und versteckten Bucht einen Höhepunkt nahm.
Kommen Sie sich dann näher?
Es wird noch beschrieben, dass er ganz warme Hände hat und ihre hält und dann stiehlt sie einen Kuss.
Wann sind deine Hände die wärmsten, die du hältst?
Okay, das musst du jetzt erklären.
Bernie, ich und eine liebe Freundin von uns, wir haben angefangen, Globengedichte zu schreiben und ja, ein letzter oder der letzte Vers eines dieser Gedichte lautet: Wann werden meine Hände die wärmsten, die du hältst?
Ja.
Ja, okay, schön.
Sie erhascht einen Kuss und zieht sich zurück in ihre Gemächer, um an ihrem Roman weiterzuschreiben. Was denkt ihr über dieses Date? Sie haben dazwischen einmal geschlafen, aber ich habe einmal gesagt, es ist ein Date. Na.
Ich gebe dem Ganzen 8 von 10, weil es eigentlich echt toll ist, gerade mit diesem, dass er so viel redet, das schätze ich total und dass es doch so lange so einen Spannungsaufbau gab. Die Minuspunkte gibt es von mir, weil Sonnenaufgang halt sau früh ist und ich bin echt kein Morgenmensch und ich wäre brennhaß, wenn mich jemand um 16:30 irgendeinen Turm raufschleifen würde. Ich wäre einfach so grantig. Aber ich bin halt nicht die Fiona und vielleicht ist sie ein Morgenmensch und vielleicht hat sie das voll genossen. Deswegen 8/10.
Mhm. Vielleicht waren sie einfach voll aufgeregt und haben urschlecht geschlafen, weil sie so aneinander gedacht haben. Und deswegen waren sie eh auf. Und ich finde auch, es ist so... Okay, es ist so. Ich finde, das klingt nach einem ziemlich idealen Date, was ich auch ziemlich gerne hätte, ja. Aber wenn man so nacherzählt bekommt, dann ist es einfach halt zu kitschig. Ja. Ja. Dementsprechend nein, betiteln wir es mit 8, obwohl, wenn das so passiert, eigentlich urnett ist.
Ja. Ich habe schon gesehen, dass währenddessen ich es vorgelesen habe, dass ihr angefangen habt, die Augen zu rollen. Drittes Date. Javier, unser heißer Adonis-Gärtner. Untertags schreibt unsere liebe Autorin jetzt die Bücher, ein Buch, beziehungsweise sie versucht es, ist immer wieder schwierig, sich zu konzentrieren. Und gegen Abend beschließt sie dann, durch die Gärten zu spazieren und findet ein kleines Haus, das wunderschön bepflanzt ist und in dem ein Licht brennt. Es geht wieder mal eine wunderschöne Wärme und eine Heimlichkeit von diesem Platz aus und sie klopft an die Tür aus Vollholz, von dem sie das Gefühl hatte, dass sie Javier selbst aus seinen Händen aus einem Purmbaum geschreinert haben muss. Ja,
ja, wie sonst?
Weil, was macht man sonst mit so einem Körper außer Türen bauen aus Bäumen? Sie reden etwas und der Gärtner ist leider Gottes sehr verschwiegen. Aber es ist auch sehr schön und das Ganze macht es wesentlich angenehmer, dass er so schön ist, ja. Weil sie kann ihn einfach anschauen und anhimmeln und anschmachten und da muss gar nicht so viel passieren. Mhm. Es ist eine angenehme Stille. Und als sie nach einem wärmenden, in Schaffelle gewickelten Liegen und Kuscheln wieder nach draußen lugte und die düstere Nacht noch nicht vergangen sein wollte, da sehnte sich ihr immer hungriges Herz nach einer Konversation mit dem Hausverwalter.
Nur kurz, sie ist spazieren gegangen auf der Insel, hat dieses Haus gefunden und dann haben die angefangen zum Kuscheln.
Ja.
Na, sie hat davor geklopft.
Sie hat davor geklopft, der hat aufgemacht.
Dann haben sie nicht geredet, aber...
Scheinbar nicht so viel. Also es gibt schon so ein bisschen, was sie geredet haben, aber alles, was sie wirklich geredet haben, so, wie geht's deinem Vater? Er ist gestorben. Oh. Und dann kuscheln sie scheinbar.
Ach, gute erste Smalltalk-Frage. Mm. Nicht so, wie ist das Wetter, sondern wie geht's deinem Vater?
Ja, sie kommt ja gerade von draußen. Sie weiß, wie das Wetter ist. Ich verstehe das schon. Genau, also sie kuscheln, sie streicheln ihre Körper, sie sind sich nahe. Es ist eine unglaubliche sexuelle Spannung in der Luft, aber es wird nicht beschrieben, dass sie wirklich miteinander schlafen. Und nach 2000 Tee macht sie sich wieder auf den Weg. Rate a date.
Mir persönlich war es zu wenig. Mhm. Okay, wie heiß ist er? Entschuldigung, das war ein Witz, okay, das war ein Witz. Aber sonst, ich hätte schon gern irgendwie, ich brauche das schon ein bisschen, dass ich mit jemandem reden kann und mich wohlfühle und so, dass das irgendwie cool ist. Mhm.
Und sie ja auch, sie beschreibt ja dann auch, dass sie sich eigentlich nach dem Wort
ist. Eben, also finde ich, das ist jetzt 3,5 oder so. Will ich nicht wiederholen. Außer er ist halt, weiß ich nicht, außer ihr fallen fast die Augen raus, weil sie diesen Anblick von diesem Typen einfach und da, deshalb will sie es wiederholen, weil sie irgendwie da...
Vielleicht ist er mehr was für eine Muse, ja?
Vielleicht ist er ihre fucking Muse. Ja.
Es war halt urunbemüht, also es war einfach nur Schaffel und Chill.
Aber sie ist ja auch spontan einfach vorbeigekommen.
Ja, gut, das ist ein guter Punkt. Aber er hätte ja ein Glas Ziegenmilch anbieten können.
Er hatte nur Tee. So konventionell. Ach, hassen wir. So, wer ist eure Nummer 1?
Ja, gut. Musst du das fragen? Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass ich eine andere Person als Marty, als
Favorite pick. Dann such dir wen anderen aus.
Damit wir so ein bisschen konkurrieren. Ja, aber
er ist vergeben.
Einen.
Such dir wen anderen aus.
Einen.
Du kriegst den Dennis-Lehrer.
Darf ich die rachsüchtige Schwester haben?
Ja.
Ja. Sie ist zumindest wunderschön und ein bisschen Drama.
Aber ich mag ein turbulentes Leben.
Sie sagt doch einfach, was Sache ist.
Ja, sie ist...
Okay, ich will die, ich weiß es jetzt
Graziella.
Schon wieder. Ah, ich wollte sagen Gorgonzola.
Gorgonzola, ey. Ah, schön. Am 4. Tage der Schöpfung geht unsere Fiona dann in der Früh einfach in einem wunderschönen, langen Kleid am Strand spazieren und lurcht ein bisschen in die Ferne und auf einmal sieht sie, da kommt mein Mann mit einem weißen Anzug entgegen. Wer könnte das sein? Es ist Sebastiano Hecht. Und er kommt auf sie zu und sie sprechen miteinander. Er bedauert, das Problem mit seiner Schwester nicht geklärt zu haben. Aber Fiona ist gedanklich wo ganz anders, weil sie kennt diesen Ort schon. Sie denkt, dass sie schon mal hier war. War das nicht der Strand, an dem wir als Kind immer gespielt hatten? War das nicht der Strand, wo ich früher mit meiner besten Freundin Graziella gespielt habe? Und er sagt dann, ich verehre dich, zumal du energiegeladener bist als jedes noch so stolze Pferd.
Das wäre jetzt nicht mein Lieblingskompliment.
Da steht dann auch noch ein schöner Beisatz, da steht, sprach der sportive und charmante Tennislehrer nach einem gekonnten und technisch perfekten Handkuss. In welchem all die weltgewandte Erfahrung mitschwang, die er über die Jahre gesammelt hatte.
Das muss ein solider Handkuss gewesen sein. Hat er nur weiße Kleider?
Sicher, als Tennislehrer.
Tennis, okay. Hallo? Und schon wieder, wo er Sand ist, ja? Wie auf dem Platz. Das ist scheinbar so ein Ding, ja?
Nur kurz, sie sagt, boah, ich kann mich erinnern, ich habe meine Kindheit verbracht und er geht überhaupt nicht drauf ein.
Ja.
Ah ja. Na gut, dann beschleunigen wir das ein bisschen. Schmusen Sie jetzt, passiert da irgendwas?
Ja, jetzt passiert was Großes und zwar schaut es folgendermaßen aus. Wir haben diese Pferdemetapher, ja, er sagt, du bist energiegeladener als jedes stolze Pferd. Auf einmal hören wir in der Ferne Pferde und sie denkt sich so, hä, was passiert jetzt? Und sie erschreckt sich, weil in der Ferne auf einem anderen Kleid auf einmal ist die Reiterin Graziella Hecht, die nachtragende und rachsüchtige Graziella Hecht, die...
Guter Pick, die Frau.
Die sich auf den Weg zu den beiden macht. Und sie sagt, so ein Pferd wirst du nie kriegen, du Diebin. Es reicht, dass du mir mein wertvollstes und erinnerungsträchtigstes Armkettchen gestohlen hast, als wir als Kinder hier gespielt haben. Aber jetzt achte ich besser auf meinen Besitz, verkündete die bösartig dreinschauende Schwester Sebastianus mit gefährlichen Blitzen in den Augen. Und Fiona Forelli fürchtete fast, von ihrem Pferd totgetrampelt zu werden. Im nächsten Moment jedoch bellte ein Hund und die stolze Stute scheuerte und rannte direkt ins Meer hinaus, wo sie Graziella in weiten Bogen abwarf, und zwar direkt in die bedrohlichste Strömung hinein, welche sie anschickte, die gut aussehende und elegante junge Dame aufs offene Meer hinauszuzerren, wo sie keine noch so kleine Möglichkeit haben würden, den Überlebenskampf mit der Naturgewalt zu gewinnen. Also, meine Frage ist, was passiert?
Sie wird einfach vom Meer verschluckt und verschwindet. Das ist das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben.
Sie wird von mir gerettet, weil inzwischen bin ich wirklich sehr verliebt in sie. Ich würde fast sagen...
Ich habe sogar Antwortmöglichkeiten, ihr müsst gar nicht kreativ sein eigentlich.
Okay. Umso besser. Heraus.
Graziella stirbt, aber der Trauma-Bond zwischen Fiona und Sebastiano macht sie zu einem absoluten Dream-Couple. Graziella stirbt und Sebastiano kann aufgrund des ungeklärten Konflikts mit seiner Schwester niemals mit Fiona zusammen sein und scheidet damit als Bewerber um sie aus. Graziella vergibt ihr, nachdem sie überlebt. Und eine fremde Armee fällt auf die Insel ein und beginnt einen nuklearen Krieg.
Ich wollte kurz noch zu Graziella sagen, dass mir jetzt auch wieder eingefallen ist, dass sie jeden Tag für ihre Eltern Blumen hinlegt, was ich sehr engagiert finde.
Du arbeitest wirklich hart daran, sie dir schön zu reden, um sich an sie zu verlieben. Ich mag die Dedication.
Aber wenn ich schon nicht Morty haben kann.
Ja. Da war wer schneller.
Ich hoffe, dass sie überlebt.
Ja.
Ganz ehrlich, wir haben jetzt größere Probleme, als dass sie überlebt, weil es kommt die nukleare Krise auf uns zu.
Ja.
Noch nicht.
Noch nicht?
Graziella überlebt nämlich und sie vergibt ihr.
Ist ja urlangweilig.
Ja. Fiona Forelli kämpft vorbildlich darum, das Leben ihrer einzigen Spielkameradin zu retten. Auch wenn sie ja nicht wohlgesonnen war jetzt die letzten paar Wochen. Und auf einmal holt sie aus dem tiefen Wasser und... Dann spricht sie. Sie hustet ein bisschen Wasser auf und sagt so, hier sind wir damals geklettert und da liegt mein Armkettchen auf einer Felsplatte. Es ist in die Spalte gerutscht. Ich muss es beim Klettern verloren haben. Es ist mir gar nicht gestohlen worden. Oh je, ich fühle mich jetzt so schäbig, Fiona. Es tut mir so leid, was ich dir an den Kopf geworfen habe. Und dabei war das alles nur ein Missverständnis gewesen. Ich hatte mich so in dir getäuscht. Hier, ich schenke dir mein Pferd als Wiedergutmachung.
As if. Als ob dieses Kettel da noch liegen würde. Als ob sie ein fucking Pferd verschenken würde. Als ob
Warum nicht? Die sind ultra reich, haben wir gerade besprochen.
Ja, aber
hat sie einfach 12 weiße Pferde und das mag sie eher am wenigsten.
Als ob die Fiona dieses Pferd annehmen würde. Pferde sind so viel Arbeit.
Ja,
und als ob einfach der Bruder während dieser gesamten Ertrinkungsszene chillt und zuschaut.
Wir wissen echt nicht, was er macht jetzt.
Entschuldigen Sie, er macht Liegestütze, damit er weiterhin so ausschaut.
Ja.
Er probiert einfach gut zu riechen und seine weiße Kleidung nicht dreckig zu machen.
Mhm. Ja, also ich lese wieder vor. Die liebenswürdige Graziella bot ihrer besten Freundin Fiona gleich an, ihr eins von ihren Kleidern zu leihen, damit sie direkt mit dem charmanten und sportiven Bruder zum Essen gehen kann. Und sie gehen dann essen in einen Yachtclub. Und man sieht so über die wunderschöne Küstenlandschaft viele Boote in der Ferne. Und weil ihre Liebe nun nichts mehr im Weg steht, weil sie den Segen ihrer Schwester hat, erwartet Fiona nach dem Dessert eigentlich einen Antrag, möchte sich davor aber noch die Nase pudern.
Einen Antrag?
Ja. Ist doch ganz
für
klar.
Was?
Einen Antrag zum Heiraten.
Wo kommt das jetzt her?
Sie haben einmal wieder Tennis gespielt.
Nicht wirklich, ich will sie über den Schläger fallen lassen.
Ja. An dieser Stelle eine kleine Wortmeldung von Editing Bernie. Das Buch ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es folgt jedoch ein sehr, sehr darker Turn, der für alle Charaktere ein unglaublich düsteres Schicksal bereithält. Und auch wenn ich nur sehr kurz darüber berichte, möchte ich an der Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, und zwar für Schilderungen von Gewalt und Kriegsverbrechen. Es ist zwar ein Buch und alles ist Fiktion, dennoch können diese angesprochenen Themen sehr belastend sein. Falls ihr davon nichts hören möchtet, brecht die Folge bitte an der Stelle ab und stellt euch vor, dass Fiona Forelli und Sebastiano Hecht sich unendlich ineinander verlieben und heiraten und ihr ewiges Glück auf der Insel finden. Außerdem bekommen sie ein Kind, einen Sohn und Erben, um genau zu sein. Und keine Ahnung, Graziella kommt regelmäßig vorbei, um auf das Kind aufzupassen. Und es gibt ein großes Happy End. Für alle, die jedoch wissen wollen, wie das Buch wirklich ausgeht, geht es jetzt weiter. Und dann kommt sie aber wieder zurück und dann auf einmal passiert Folgendes. Noch einmal rückte er ihr den Stuhl zurecht und als sie sich wieder an den wohlgeschmückten Tisch setzte und den Ausblick genoss auf die schaukelnden Segelboote und ein paar Wölkchen, aus denen plötzlich Torpedoflugzeuge kamen, um ihre Torpedos abzuwerfen, damit jene wie Wassersportler die Wellen durchpflügten und ein paar arbeitsame Cutter und ein paar funkelnde Yachten in freudig winkelnden Menschen flammende, also es kommen Torpedos. Ich kann es nicht vorlesen.
Okay. Ja, ist echt unfair, dass er jetzt zwei Dates kriegt hat und die anderen nur eins.
Ja, das war irgendwie so die Auflösung. Ich glaube, sie hätte sich für ihn entschieden, wenn jetzt nicht irgendwie dieser Krieg kommen würde.
Nein.
Glaubst
warum
du nicht?
Soll sie sich für ihn entscheiden?
Ihre Liebe steht ja jetzt nichts mehr im Wege.
Ja, aber bei den anderen zwei auch nicht.
Das Logischste wäre tatsächlich gerade, dass sie sich für Graziella entscheiden würde, weil mit der hat sie am meisten geredet.
Nein.
Du meinst auch schon in der Kindheit.
Morty hat sie am meisten geredet.
Okay.
Die haben einen ganzen Abend geredet und einen Morgen.
Morty hat das meiste zu ihr geredet. Sie hat da gar nicht so viel mitzumischen gehabt. Er hat wirklich sehr viel erzählt. Sie ist auch öfter eingeschlafen dabei.
Wie gesagt,
Graziella ist doch
nicht so die beste Entscheidung.
Aber auch solche Dates habe ich schon gehabt. Davon darf man sich nicht blenden lassen, da muss man echt aufpassen. Das ist ein Tipp für ZuhörerInnen.
Ja, was jetzt passiert ist, es kommen ganz viele Boote, es brennt alles in der Ferne. Grau gekleidete Soldaten steigen von Booten und strömen das Festland, während im Hintergrund laute Explosionen zu hören sind. Der Himmel zog von einem romantischen Sonnenuntergang in ein bedrohliches Grau und Fiona und Sebastiano fliehen inseleinwärts mit dem Ziel, dass sie vielleicht zum Morty kommen können, der ihnen einen geheimen Unterschlupf oder sowas zeigt, weil er das ganze historische Wissen, vielleicht gibt es irgendwo einen Bunker.
Ich frage mich aber jetzt schnell auf der Schritttempo.
Sie kommen leider nicht zum Auto, weil bevor das passiert, wird er von einem Soldaten erfasst und er wehrte sich als sportlicher Typ tapfer, aber Fiona stockte der Atem, als sie meinte vor Schreck, das eigene Gehirn verschluckt zu haben, als der mutige Tennislehrer von Kugeln durchlöchert wurde, die einen nicht-toten Zustand unwahrscheinlich werden ließen. Fiona wird daraufhin ohnmächtig und erwacht später auf der Tragfläche eines Viehtransporters wieder.
ich verstehe, dass sie ohnmächtig geworden ist.
Ja.
Weil normalerweise mache ich das nicht, wenn man die Frauen als so schwach und die werden ohnmächtig darstellt. Aber wenn gerade vorher jemand erschossen würde, dann verstehe ich das sehr gut.
Mhm.
Das tut mir echt leid für alle Beteiligten. Das ist ziemlich am Arsch.
Ja. Wir sind jetzt genau bei der Hälfte des Buches und ich werde die zweite Hälfte des Buches sehr, sehr knapp halten. Knapp wie möglich, weil es wird jetzt einfach unglaublich traurig und deprimierend.
Hast du nicht gesagt, du hast so viel Spaß gehabt beim Lesen, Bernhard?
Ja, bei der ersten Hälfte. Alles, was Spaß gemacht hat, ist bis jetzt passiert.
Aber sie hatte nur 4 Dates insgesamt, das ist eigentlich voll wenig.
Ja, 4 Dates auf 100 Seiten.
Ja, aber sie hat die noch nicht mal mit allen geschmust.
Ja.
Schade für sie.
Ja. Generell sehr wenig Steam ist passiert eigentlich.
Schade.
Ja.
Da haben wir noch Graziella.
Das Urspannende ist, weil bis jetzt war alles irgendwie so komplett bubbly geschrieben und extrem komplexe Sätze. Und jetzt ändert sich das Buch einfach von 0 auf 100 wirklich absolut. Und wir kriegen lauter kurze Sätze, wir kriegen andere Szenen. Ich lese euch mal ein Stück vor, damit ihr euch was davon vorstellen könnt. Sie schaute, sie warte, sie dachte. Dachte daran, dass es in ihren Romanen niemals Szenen gab, in denen sich die Welt so in die Länge zog, in denen nichts sich so in die Länge zog. Ich spürte, dass es nicht mehr weit war und irgendwie klopfte mein Herz wieder, als erwartete sie am Ankunftsort eine neue Romanze, eine 4. Romanze, die dann die richtige sein würde, die ewige, die Bestand haben würde. Aber die Atmosphäre wollte ihr alle Zeichen geben, dass dies unwahrscheinlich war und vielleicht gar nicht sein konnte. Sie glaubte der Atmosphäre nicht. Sie glaubte nicht an irgendein Gefühl, dem sie nicht glauben wollte. Sie glaubte an die Liebe. Sie glaubte an die romantische Liebe. Sie glaubte an all den Kitsch, den sie schrieb. Sie glaubte an das, was nicht mehr war. Kälte umwehte sie und die Kälte peitschte.
So schreibe ich auch, wenn es mir nicht gut geht.
Ja, und jetzt sind wir in einem Arbeitslager und dort bauen sie Zeug ab. Das ist wirklich der Wortlaut von dem Typen, der das sagt. Ihr seid in einem Arbeitslager, ihr baut jetzt Zeug ab und ihr macht es so, wie wir das sagen. Ansonsten werdet ihr umgebracht. Und genau das passiert dann bis zum Ende des Buches.
Erfährt man jemals, was das Zeug ist?
Nein.
Okay.
Und hat sie dann noch eine 4. Romanze mit dem Chef von dort?
Nein.
Weiß man, was mit Morty passiert?
Sind alle tot.
Ja, voll schön, hey.
Als ich gesagt habe, ich mag die Männer nicht, in dem Fall tut es mir ein bisschen leid. Sie waren eh okay.
Ja.
Ist Graziella?
Graziella ist dann nochmal ins Wasser gesprungen und rausgetrieben worden. und dann halt weiter weg von der Insel ist dann ein Fischkutter gefahren. Und da waren so irrsinnig hotte, total nette, sensible, belesene, großartig, persönlich entwickelte Fischer und Fischerinnen drauf und die haben sie gerettet und haben sie dann in diese Kommune auf dem Schiff eingeladen und das ist wirklich genau das, was sie einfach gut tut und was ihr gefällt und was sie braucht und die fahren so herum und fischen, sind so Selbstversorger, haben auch da ein bisschen andere wichtige Sachen auf dem Boot inklusive Bibliothek, weil sie liest auch echt gerne und die haben voll das schöne Leben.
Toll. Ja.
Warum gibst du jetzt auf einmal das Leseattribut? Das finde ich sehr spannend.
Weil uns das so gut gefallen hat am Morty. Okay. Und da habe ich mir gedacht, so irgendwie das...
Also suchst du dir jetzt alle Eigenschaften aus, die du an den anderen Männern mochtest und gibst ihnen?
Ja, auch irgendwie habe ich mir gedacht, so oft denkt man bei Fischern, so Stereotypen, nicht so gut ausgebildet oder nicht so irgendwie so einfachere Leute, glaube ich. Mhm. Und ich wollte das ein bisschen brechen und habe mir gedacht, ich gebe ihnen ein bisschen vielleicht Fischer ungewöhnliche Hobbys.
Mhm.
Ja, außerdem finde ich so eine Bibliothek auf einem Fischerboot irgendwie cool.
Nicht mit Fischbüchern.
Nein. Ist sie weiterhin rachsüchtig?
Nein, es hat keinen Grund mehr, rachsüchtig zu sein.
Ach so, nicht?
Sie hat ihr Armkettchen wieder.
Ja. Aber der Bruder ist hin.
Ja.
Okay.
Aber das hat sie ja nicht gesehen, weil sie ist davor ins Wasser gesprungen, ist rausgetrieben. Sie glaubt, das ist alles fein. Sie glaubt, boah, mein Bruder ist jetzt so verlobt und verheiratet dann. Und
kümmert sich um die 11 Pferde.
Alles fein, kümmert sich um unsere Ponys. Aber ich muss endlich mal in meinem Leben einfach nur auf mich schauen. Ich bin für mich selbst und für mein Glück verantwortlich und das ist auch gut so. Und dann hat sie dort einfach ein schönes, schönes Leben.
Ach toll, sie ist auch nicht mehr so an die Eltern gebunden und bringt nicht jeden Tag diese Blumenstrauße.
Sie schmeißt jeden Tag ein Buch ins Wasser.
Warum?
Sie hat das jetzt die letzten vielen, vielen Jahre so gemacht mit den Blumen und irgendwas muss man schon von seiner Vergangenheit irgendwie behalten.
Mhm, und diese Bücher treiben aber auch aufs Festland und deswegen kann jetzt diese von einer Diktatur besetzten Insel trotzdem noch an Literatur kommen und sich so ein bisschen bilden.
Ja, außerdem denkt sie sich so, immer wenn dann Fiona und Sebastian auch mit den zukünftigen Kindern dann am Strand spazieren gehen, immer werden wir diese Bücher angespült, dann wissen sie, dass ich an sie denke.
Ach, so wie eine Flaschenposten halt schwer zum Lesen.
Ja.
Hat dieses Fischervolk vielleicht auch so Vakuumierbeutel?
Es sind laminierte Bücher.
Okay. Das war nur eine Idee.
Nein.
Und das war das Buch. Ich hätte jetzt theoretisch noch urviel eingehen können, was in dem zweiten Teil passiert, aber es ist wirklich extrem traurig und deprimierend. Deswegen habe ich beschlossen, es nicht zu tun.
Stirbt sie am Ende auch?
Quasi, mehr oder weniger.
Was?
Den zweiten Teil dieses Buches fand ich extrem spannend zum Lesen, weil es eben genau das Gegenteil davon war, was davor ist. Aber man hat irgendwie immer wieder so gesehen, dass sie in ihren Gedankenmustern, weil es aus ihrer Perspektive geschrieben ist, immer wieder versucht, in diese Heimlichkeit, in dieses Schnulzige zurückzukommen und verliebt sich dann und verliebt sich nicht wirklich, aber sie hat irgendwie immer diese Hoffnung, dass dieser Gefängniswärter, der auf sie aufpasst, eigentlich, dass sie alles für ihn macht und dass er sieht, dass sie eine besondere Person ist und versucht die ganze Zeit irgendwie Anerkennung von ihm zu bekommen, was irgendwie auch davor irgendwie so ein bisschen
aber sie ist nicht anders als die anderen. Sie ist genau wie alle anderen, wird nicht entdeckt und nicht rausgehoben, sondern...
Nein, sie ist genau wie alle anderen und teilweise ist sie wohnen dann in solchen Baracken und bekommen jeden Tag irgendwie so Suppe hingestellt, aber viel zu wenig. Dann prügeln sich die Frauen untereinander, manche sterben in den Minen, dann kommen neue Frauen nach und irgendwann, man weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, weil das so monoton geschrieben ist, weil wir nicht wissen, ob Tage dazwischen vergehen. Es ist alles immer dunkel, es ist alles immer monoton, es werden so viele Situationen wiederholt und wiederholt beschrieben. Und irgendwann kommt der Wärter rein und sagt, es gibt ja nichts mehr zum Abbauen, bringt die Frauen weg. Und dann sagt sie, dann ist sie aber so, er sagt, bringt die Frauen weg. Er hat über die Frauen geredet, ich habe es in seinen Aufmerksamkeitshorizont geschafft und das ist meine wahre vierte Romanze. Und dann wird sie auf einen Viehwagen gebracht und ganz viele andere Frauen sind auch dort, manche davon sind tot und dann fahren sie weg und wir wissen nicht, was passiert.
Stefan, wirklich?
Herr Schenkel, das geht nicht.
Alter.
Ja, also das ist ein wirklich krasses, krasses Ende zu diesem Buch, aber hat schon noch sehr viel in mir ausgelöst beim Lesen, muss ich ehrlich sagen. Also es war schon auch spannend, aber halt nicht für einen Unterhaltungspodcast spannend. Da haben die ersten 100 Seiten wesentlich mehr hergegeben.
Vor allem, dann schreib zwei Bücher. Dir geht es eh nur um Quantität. Warum teilst du das nicht und machst zwei Romane daraus?
Ich finde es irgendwie gut. Ich mag das, ja. Ich finde, das ist so, also er macht sich halt offensichtlich über das ganze Ding lustig. Er schreibt halt offensichtlich eine Parodie auf einen Schundroman, die erste Hälfte, und hält einem schmerzlichst. Und ich finde das ja auch gut, wenn du einfach total dunklen Humor dann quasi reinbringst, indem er das so trist und so treffend einfach niederschreibt, dass sie noch in dieser gedanklichen Welt, in diesem Konstrukt irgendwie lebt, obwohl sie sich null abhebt, obwohl sie das nicht ist, dass sie besonders ist, dass sie anders ist, dass sie und das einfach und das damit so dermaßen zerstört. Ich finde das sehr akkurate. Also eigentlich einen spannenden Umgang mit dem ganzen Thema.
Voll. Ich habe auch gedacht, so ist mal was anderes und ist mal war wirklich, wirklich spannend zum Lesen noch. Aber hat auch wehgetan. Hat wirklich auch wehgetan. Mhm. Gerade die letzten 100 Seiten haben wehgetan zum Lesen. Wow.
Genau, Bernhard, soll ich dir noch was sagen?
Was denn?
Das ist nicht unser Genre.
Es ist eine Liebesroman. Parodie, ich weiß. Aber die erste Hälfte war eigentlich ziemlich genau unser Genre.
Auch die war doch irgendwie ein, ich meine, allein wenn Sie sich vorstellen, auch das merkst du schon, dass er Parodie ist und nicht ernst gemeint, weil wer sagt sonst so, hallo, ich bin ihr charmanter, unglaublich hotter und stählerner neuer Tennislehrer, Sebastian.
Echt?
Ich glaube, ich werde jetzt damit anfangen. Ich muss.
Okay, dann probier's nochmal. 3, 2, 1, los!
Ich brauche dafür so ein paar Tage, ein paar Webtage.
Ich sehe schon, in 2 Tagen kommt eine Sprachnachricht in die Gruppe. Die fiersten 15 Sekunden deines Lebens. Gedanken, Anregungen, Wertungen?
Habe ich gerade geteilt. Danke, Stefan, dafür. wenn du mal in Wien bist, dann melde dich voll gern.
Ich glaube, ja. Er hat kein Internet. Ich weiß nicht, ob er Spotify hat oder ob er irgendwas hört, ob er irgendeinen Zugang zu irgendwas.
Ich weiß. Mach mal die Folge hat auf einen USB-Stick und dann schickt man sie mit der Post.
Aber wie liest er diesen USB-Stick?
Ein Computer hat er ja schon, oder?
Bei der Website?
Nein, ich glaube, das hat er
mit Faxgerät. Schreibt er auf Schreibmaschinen seine Bücher?
Ja.
Wie geht das dann in der Geschwindigkeit?
Dem tun einfach seine Finger unendlich weh.
Dann halt ein CD.
CD-Laufwerk und ein Radio. Schickt man auch gleich mit.
Oder so eine Grammophonrolle.
Jetzt wird's teuer. Willst du noch irgendwas werten oder sagen oder machen? Oder hast du uns einen Snack mitgebracht?
Nein, gar nichts von dem genannten.
Ich verzeih dir.
Ausnahmsweise.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt's alle Folgen weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst.
Und wenn ihr vielleicht selber mal eine Folge vorstellen wollt, dann meldet euch gerne über Instagram. Wir heißen dort Schundromanschmückern.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Schundromanschmückern, ein Podcast von den Kuchenkatzeln.
Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.